Ja, das können wir nicht verstehen, was eigentlich Gott für uns getan hat. Dass er auf diese fluchbeladene Erde seinen Sohn sandte für uns. Und jetzt feiern wir Advent, das heißt Ankunft. Ankunft, dass unser Jesus Christus kommt. Und er ist schon mal gekommen und jetzt, er kommt noch das zweite Mal. Und der Herr möchte auch da uns vorbereiten, dass wir doch bereit sein möchten, wenn der Herr das zweite Mal kommt. Wir hören jetzt den Chor und nach dem Chor gehen die Kinder zur Kinderstunde. Kinder gehen jetzt zur Kinderstunde und wir hören jetzt die Predigt von unserem Bruder. Ja, liebe Geschwister, ich freue mich sehr recht herzlich heute bei euch zu sein im kalten Norden in Lübeck bei Schnee und Eis. Der Ruid, der hat mich gestern durch die Altstadt geführt, nachdem wir in Travemünde uns dieses Rutschbahnprojekt angeschaut haben. Da werde ich gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Und hat mir die Altstadt von Lübeck gezeigt. Wir sind durch den Weihnachtsmarkt gelaufen und haben diese alten Gebäude gesehen. Und dann waren wir in der Schifffahrtsgilde drin, in der Kirche mit den schönen Holzdecken und den Wandmalereien. Und ich war wirklich sehr überrascht. Ich wusste gar nicht, was für Schätze Lübeck zu bieten hat. Ich war zwar schon mal hier vor einem Jahr, circa anderthalb Jahren, bei der Mai-Konferenz. Aber da bin ich abends gekommen, da habe ich das Holstentor nur angestrahlt gesehen, aber die Altstadt selber nicht. Und so war ich jetzt also wirklich hin und weg von eurer wunderbaren, schönen Stadt. Ich muss sagen, sie steht Heidelberg in nichts nach. Ja, also ich komme ja aus Heidelberg und ihr dürft wirklich stolz sein auf diese Hansestadt, auf die altehrwürdige Hansestadt Lübeck. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne mal nach Heidelberg kommen, um diese Stadt zu sehen. Sie ist so etwas ähnlich, auch mit Weihnachtsmarkt und Rathaus und Fußgängerzone durch die Stadt hindurch. Gut, es gibt noch ein Schloss dazu und verschiedene andere Sachen, die ihr nicht habt. Aber dafür habt ihr wieder Dinge, die in Heidelberg nicht vorhanden sind. Ja, ich komme aus Heidelberg von der Freien Christlichen Gemeinde. Unsere Gemeinde besteht schon seit ca. 30 Jahren, also schon etwas länger. Und wir haben auch eine christliche Schule dort, eine staatlich anerkannte christliche Privatschule bis zur 9. Klasse und auch einen Kindergarten, einen christlichen Kindergarten. Und ich selber habe auch Familie, 4 kleine Kinder, 2 Jungs, 2 Mädchen im Alter von 2 Jahren bis 7 Jahren. Ich selber bin beruflich tätig als Unternehmer, ich habe ein Immobiliengeschäft und verdiene so meinen Lebensunterhalt, darf aber auch regelmäßig am Wort dienen in Heidelberg, aber auch einmal im Monat in Sinsheim in der Gemeinde, aus der auch die Salome Steiß kommt und der Rainer Steiß, die euch die Nadja gestohlen hat. Also das hat der Aljoscha mir gesagt, das war es doch schon dramatisch gewesen, dass Nadja nicht mehr hier sein darf. Ich vermute mal, der Grund, warum Ruhid öfter mal bei uns im Süden ist, da in Neulesheim und Mannheim, ist, dass er einen Ausgleich haben wollte. Ja? Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute mal, dass es so in die Richtung geht. Ich darf nebenher auch tätig sein für einen gemeinnützigen Verein. Impact ist der Name. Das ist, Impact kommt aus dem Englischen, obwohl es kein englischer Verein ist. Also die meisten Mitglieder sind Deutsche. Aber dieses Wort Impact, das bezeichnet beim Golfspiel beispielsweise den Moment, wenn der Schläger den Ball, also den Ball, das ist den Golfball, berührt und dem Golfball dann die Ausrichtung gibt, zum Loch zu fliegen. Und so machen wir Jugendfreizeiten und auch Freizeiten für junge Erwachsene und Familien und verschiedene andere Freizeiten, Musikfreizeiten, die wir in Spanien, in der Schweiz, im Winter Skifreizeiten oder auch in Deutschland organisieren. Und während dieser christlichen Freizeiten, wo das Hauptanliegen ist, dass die jungen Menschen unter Gottes Wort kommen, möchten wir also mit dazu beitragen, dass Gottes Wort die Herzen erreicht und den Jugendlichen dann eine gewisse Lebensausrichtung gibt, dass sie Entscheidungen treffen im Hinblick auf wichtige Dinge, die im Leben anstehen, Berufswahl oder auch Familiengründung, Gemeinde etc. Also das ist der Hintergrund von diesem Namen Impact, der Eindruck, den wir durch Gottes Wort und den Heiligen Geist, der durch die Predigt wirkt, hinterlassen möchten bei den Jugendlichen. Da bin ich ehrenamtlich tätig als zweiter Vorsitzender. Der erste Vorsitzende, der Kevin Mattia, den vielleicht der ein oder andere auch kennt, der ist im Moment mit dem Klaus-Dieter Marwede zusammen auf der Freizeit, der KFG-Freizeit in Rehe. Und ich denke, da darf ich auch Grüße ausrichten an die ganze Gemeinde von Kevin Mattia, unserem ersten Vorsitzenden. Wir haben vor circa 2 Jahren ein Freizeitgelände in Thüringen erworben. Das sind circa 52.000 Quadratmeter, also 52 Hektar. Dieses Freizeitgelände ist eigentlich ein ehemaliges GST-Lager, also von der Volksarmee, von der DDR, so eine Art Kaserne für Jugendliche. Da haben die Jugendliche so eine paramilitärische Ausbildung bekommen und einen Vorgeschmack bekommen auf das Militär. Damals, 1990, nach der Wiedervereinigung, wurde daraus dann ein Asylantenheim. Da waren zeitweise bis zu 650 Asylanten untergebracht. Und dann ist es in den letzten 10 Jahren verkommen. Niemand hat es mehr gebraucht und es wurde versteigert in einer Versteigerung in Berlin. Und wir haben als Verein schon über 10 Jahre ein Gelände gesucht, wo wir dann auch eigene Freizeiten, also in einem eigenen Gelände durchführen können, weil bisher wir immer andere Freizeitheime angemietet haben. Aber jetzt wollten wir was Permanentes, das wir dann auch zur Verfügung stellen können für Gemeinden in ganz Deutschland, auch für euch vielleicht später mal, dass Gemeinden, bibeltreue Gemeinden dann sagen können, jawohl, wir wollen da mal eine Sommerfreizeit machen oder mal eine Männerfreizeit oder mal eine Kinder-Jungscha-Woche etc. Also es soll langfristig gesehen ganzjährig bewirtschaftet werden zur Ehre des Herrn. Auf jeden Fall, wir haben uns das vorher angeschaut und haben gedacht, das ist wirklich geeignet, das kommt in Frage für uns. Und wir haben sehr dafür gebetet. Über 10 Jahre haben wir verschiedenste Objekte angeschaut, insgesamt über 50. Und wir wussten uns dann vom Herrn geführt, dass wir da mitbieten sollten bei der Versteigerung. Ich habe es bei Aljoscha und Larissa erzählt, die Geschichte, und die haben mir gesagt, ich soll es auch mal in der Gemeinde erzählen, weil es so spannend und interessant ist. Wir haben dann mit viel Gebet uns vorbereitet. Der Mindestpreis war 38.000 Euro. also in der Versteigerung. Und viele wissen vielleicht, bei Versteigerungen ist es dann immer so, dass der Preis in die Höhe schießt, je nachdem, wie viele Interessenten da sind. Und wir hatten dann eine Gemeinde aus Heidelberg, also nicht meine Gemeinde, sondern noch eine andere im Hintergrund. Die haben gesagt, also wenn ihr da hochfahrt, dann geben wir euch einen Blankoscheck mit und dann dürft ihr bis zu 200.000 Euro bieten. Und ihr kriegt das dann als zinsloses Darlehen von uns. Also sehr nett von den Geschwistern. Und wir sind also mit dem Blankoscheck dann hingefahren nach Berlin. Wir hatten das Mindestgebot abgegeben. Das musste man abgeben, um überhaupt teilnehmen zu dürfen. 38.000 Euro. Und ich muss noch dazu sagen, in unserer Portokasse waren 50.000. Da waren Spendengelder, also von den letzten 10 Jahren. Und den Rest hätten wir dann halt durch Kredite dann finanzieren müssen oder dürfen. So, jetzt waren wir da und wir haben uns noch im Auto nach Berlin, haben wir uns überlegt, was sagen wir dann bei der Versteigerung, wie verhalten wir uns taktisch am klügsten, also sollen wir große Sprünge machen, damit die anderen verschreckt werden und nicht mehr mitbieten, oder sollen wir immer nur kleine Sprünge machen, immer warten bis kurz vor dem dritten Hammerschlag und dann noch 1 Euro mehr bieten und so, das waren unsere menschlichen Überlegungen und dann saßen wir da im Versteigerungssaal. Und es waren über 100 Leute da, also es wurde nicht nur auf dieses Objekt geboten, sondern auf insgesamt 75 verschiedene Projekte. Aber über 100 Investoren waren da im Saal drin und dann kam es schließlich zu unserem Objekt. Und der Auktionator, der hat es in allerhöchsten Tönen angepriesen. Ich habe gedacht, oh nein, der soll das nicht so schön reden alles. Und hat dann noch Bilder an die Wand geworfen mit dem Beamer und so. Und dann kam noch ein Bonbon, von dem wir gar nicht wussten vorher. Er hat nämlich gesagt, und der es heute erwirbt, der bekommt eine 2-jährige Garantie, dass das Projekt, das durchgeführt werden soll, wenn es nicht genehmigt wird von den Behörden, dass dann die Möglichkeit besteht, es wieder zurückzugeben und das Geld zurückerstattet zu bekommen. Da habe ich dann, jetzt werden die Hände in die Höhe gehen, jetzt werden viele Investoren bieten. Dann hat er gesagt, so, wer 38.000 liegt vor, Impact e.V., wer bietet mehr? Stille im Saal. Oder was? Ja, okay, die warten wahrscheinlich bis zum zweiten Hammerschlag und dann geht es los. Dann hat er nochmal alles gesagt, nochmal gepriesen und so. Und dann, ja, wer bietet mehr? 38.000 Euro sind geboten. Ist denn jetzt niemand im Saal, der ein bisschen hier mehr bietet? Wieder Stille. 38.000 zum Zweiten. Dann hat er nochmal angefangen, das alles zu loben und die Vorzüge darzustellen. Und dann ist er, habe ich gesehen, dann ist der Auktionator auch ein bisschen ungeduldig geworden. Also wenn jetzt niemand bietet, okay, 38.000 zum Dritten. Und wir hatten es für den Mindestpreis. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir konnten es aus der Portokasse bezahlen. Wir brauchten den Kredit nicht von den lieben Geschwistern. Und es war auch eine ganz besondere Lehre. Gott war überhaupt nicht auf unsere Taktik angewiesen. Ja, wie wir bieten sollten und so weiter. Wir waren ganz still, wir mussten nichts sagen. Das hat mich an den Vers erinnert, ich werde für euch streiten und ihr werdet stille sein. Also ein ganz großes Erlebnis für uns alle, ein Wunder. Wir sind in Tränen ausgebrochen, muss man sagen, haben dann gleich unsere Familie angerufen und die Geschwister, die für uns gebetet hatten, dass Gott das alles geschenkt hat. Jetzt gibt es natürlich noch viel zu tun, es gibt viel zu renovieren, immer wieder werden auch Arbeitseinsätze durchgeführt. Unser Ansprechpartner hier in Lübeck ist der Ruit. Der ist da auch öfter vor Ort und hilft tatkräftig. Und wenn ihr mal die Freudigkeit habt, mal mitzukommen, euch das anzuschauen, mal bei so einem Arbeitseinsatz mitzumachen, seid ihr alle herzlich eingeladen. Also jeder kann helfen und auch in der Küche kann man helfen oder beim Putzen oder dies und jenes, Hand anlegen. Es werden natürlich auch Fachkräfte immer wieder gesucht. Vor kurzem war das Problem, dass wir alles vermessen mussten, alle Punkte im Gelände genau mit GPS und anderen Geräten einordnen. Und da haben wir dann eine Rundmail geschickt an befreundete Gemeinden. Und es hat sich einer gefunden aus Tübingen, aus der Gemeinde. Der hat seinen Urlaub zur Verfügung gestellt, ist da eine Woche hochgekommen mit seiner Familie und hat alles vermessen für uns. Kostenlos. Sonst hätte man da auch wieder 5.000 Euro oder noch mehr zahlen müssen. Also so sorgt der Herr dann Schritt für Schritt. Und mich hat es auch ein bisschen erinnert an den Vortrag am Freitagabend, wo die Bilder gezeigt wurden von diesem Waisenheim in Russland. So ähnlich innen drin sieht es bei uns im Moment aus. Und so ähnlich wie dann am Ende das Bild von außen gezeigt wurde, so soll es dann hoffentlich in 2-3 Jahren aussehen, wenn die Arbeitsmaßnahmen dann abgeschlossen sind oder zumindest ein Stück weit so weit, dass man Freizeiten durchführen kann. Der Grund, warum ich hier bin, gestern wollten wir eigentlich eine Rutsche abbauen in Travemünde, in dem Spaßbad Aquatop. Und Ruit hat alles eingefädelt und hat schon von euch, glaube ich, über 10 Freiwillige akquiriert. Und kurzfristig musste dieser Termin dann leider abgesagt werden, weil einige Behörden sich dann noch einschalten wollten. In Deutschland, da gibt es oft viel Bürokratie bei solchen Sachen. Und jetzt sind inzwischen 4 oder 5 Stellen daran interessiert, mitsprechen zu dürfen. Also das Hotel Maritim nebendran will Mitspracherecht. Dann die Straßenverkehrsbehörde, die Polizei wegen der Absperrung und dies und jenes. Also da kann man auch beten, dass der Ruit es noch alles auf die Reihe kriegt und mit den verschiedenen Behörden da gut kommunizieren kann, dass wir demnächst diese Rutsche abbauen können. Und wir haben auch schon einen Namen für die Rutsche, ist ja klar. Die soll dann genannt werden Ruhitsche. Ja, weil Ruit sich da so eingesetzt hat für dieses Projekt. Gut. Soweit also als Vorspann. Und jetzt möchten wir zum Predigtteil schreiten. Also ich bin sehr froh und dankbar, auch das Wort Gottes heute weitergeben zu dürfen. Und was ich euch heute weitersage, hat mich auch selber sehr angesprochen. Und ich möchte eingangs eine Frage stellen. Vielleicht hat der ein oder andere ein Stück Papier da und einen Stift. Wenn nicht, könnt ihr vor eurem geistigen Auge ein Papier bereitstellen und einen Stift zur Hand nehmen in eurer Fantasie. Und die Frage ist, stell dir mal einen Zustand vor, bei dir persönlich in deinem Leben, irgendwann in der nächsten Zeit, in der Zukunft, wo du sagen würdest, jawohl, bei diesem Zustand da werde ich wirklich glücklich sein. Und jetzt kommt der Haken, das darf nicht in der Ewigkeit im Himmel sein, ja, das könnte sich jeder gut vorstellen, sondern hier auf dieser Erde. Also wenn das und das eintrifft, diese Situation, also da würde ich sagen, dann bin ich wirklich froh und glücklich. Stellt euch das mal vor, überlegt mal, was ihr da jetzt aufmalen würdet oder schreiben würdet, um diesen Zustand zu bezeichnen. Du bist glücklich? Okay, sehr gut, super. Da will ich auch drauf hinaus letztendlich. Ja, vielleicht könnte der eine oder andere denken, also ich werde wirklich richtig glücklich sein, wenn meine ganze Familie den Herrn angenommen hat und wir zusammen irgendwo am Tisch sitzen. Oder wirklich glücklich werde ich sein, wenn ich endlich Urlaub habe und in der Hängematte liege auf Hawaii. Oder ich werde richtig glücklich sein, wenn endlich mein Studium vorbei ist. All diese Prüfungen, die vor mir sind und die 20 Projektarbeiten, die ich noch schreiben muss. Wenn ich das alles habe und mein Diplom in der Tasche gesteckt habe, ja, dann werde ich wirklich glücklich und froh sein. Im Leben des Volkes Israel gab es viele Auf und Abs, viele Höhen und Tiefen. Schöne Zeiten, aber auch schwierige Zeiten, Krisenzeiten, wo man durchs Tal gehen musste. Und besonders während der Wüstenwanderung gab es viele solche Höhen und Tiefen. Und ein bisschen vergleichbar auch mit unserem Leben, auch als Christ. Wir gehen auch über Höhen und durch Tiefen hindurch. Und in der Familienandacht bei mir zu Hause habe ich vor kurzem eine Stelle gelesen, die ich jetzt gleich mit euch teilen möchte. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ein Zustand. Und das wird auch aus dem Kontext heraus deutlich. Bei dieser Situation, in diesem Zustand, da war das Volk Gottes wirklich glücklich. Wirklich froh. Und es hat auch etwas mit Advent zu tun. Heute ist ja der erste Advent. Also schlagt mit mir auf. Ich will das Geheimnis lüften. 2. Mose, Kapitel 40, Vers 34. 2. Mose, Kapitel 40, Vers 34. Es war kurze Zeit, nachdem das Volk aus Ägypten herausgeführt wurde. In Ägypten wurden sie ja sehr lange Zeit, 200 Jahre lang, unterdrückt. Sie mussten Ziegel brennen, sie mussten als Sklaven dienen für den Pharao. Sie durften ihrem Herrn, ihrem Gott nicht dienen, nicht opfern etc. Dann wurden letztendlich sogar die männlichen Erstgeborenen umgebracht, weil man das Volk nicht wachsen lassen wollte. Und es kamen die 10 Plagen in Ägypten. Der Pharao verstockte sein Herz, zuletzt verstockte Gott sein Herz. Und durch ein Wunder hindurch brachte der Herr, der Gott Israels, das Volk dann aus Ägyptenland heraus, durch das Rote Meer, durch die Fluten. Sie kamen zum Berg Sinai. Dort hat Gott ihnen die 10 Gebote gegeben. Dann hat aber sie auch noch weiter instruiert, hat ihnen gesagt, wie sie ihm dienen sollen. Die Stiftshütte wurde gebaut. Gott hat ihnen gezeigt, welche Instrumente in der Stiftshütte alle stehen sollten, aus welchen Materialien sie bauen sollen etc. Und schließlich, nachdem die Stiftshütte gebaut wurde, kommt jetzt dieser Vers, Kapitel 40, Vers 34. Also nachdem sie diese schwierige Zeit hinter sich hatte, durchs Rote Meer, die Feinde hinter ihnen her, die sind dann im Roten Meer ertrunken und dann die Gesetzgebung etc., dann kommt in Vers 34, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Ist es nicht wunderbar? Was muss das für ein Ereignis gewesen sein? Für das Volk Israel, für die Menschen, für die Männer, für die Frauen, für die Kinder, für die Jugendlichen, als sie das miterlebt haben. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Der Gott, der Herrscher, der Schöpfer, der Befreier, der Erlöser zog ein, nahm Wohnung bei ihnen, war anwesend, war in ihrer Mitte drin. Er stand zu ihnen. Er lebte in Gemeinschaft mit diesem Volk. Und noch mehr, Vers 36. Und immer wenn die Wolke sich erhob von der Wohnung, brachen die Israeliten auf, solange ihre Wanderung währte. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so zogen sie nicht weiter, bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tage über der Wohnung und bei Nacht war sie voll Feuers vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange die Wanderung währte. Und so endet Exodus, 2. Buch Mose. Gott war in ihrer Mitte. Gott zeigte ihnen den Weg. Sie gingen mit Gott. Er bekannte sich zu ihnen. Er war bei ihnen. Pflegte die Gemeinschaft. Gott wohnte sichtbar in ihrer Mitte. Was für ein glücklicher, froher Zustand muss das gewesen sein. Gott ist bei dem Volk Israel. Das ist eine Adventsgeschichte aus dem Alten Testament. Adveniere, du hast es gesagt, kommt von Ankunft, Ankommen. Der Advent, das ist die Zeit sozusagen, die man reserviert hat im Jahr, wo man darüber nachdenkt, wie Jesus Christus auf die Welt kam. Was wir an dieses Ereignis denken wir ja an Weihnachten. Und Advent ist sozusagen die Zeit der Besinnung, wo man auf den Herrn sozusagen wartet, in der Erinnerung, in dem Gedächtnis. Und hier Advent, da kam der Herr der Herrlichkeit, kam sichtbar zum Volk Israel und nahm dort seinen Platz ein. Wir haben in unserem Haus ein Gästezimmer. Ich habe Aljoscha und Larissa herzlich eingeladen. Ich war nämlich bei Ihnen zu Gast die letzten 2 Tage und Sie haben mich köstlich verpflegt. Und ich muss jetzt erstmal ein paar Tage fasten, nachdem ich die 3 Tage jetzt bei Ihnen war. Aber wir haben auch öfter Gäste. Und vor kurzem kam ein ganz unerwarteter Gast, überraschend. Wir hatten eigentlich schon unseren Tag geplant und verplant. Ich wollte in meinem Geschäft was machen, meine Frau wollte Hausarbeit machen und dies und jenes. Und auf einmal kam die Frage, hey, kann ich kommen heute Abend? Oder jemand anders hat für die Person gefragt, kann derjenige kommen zu euch heute? Und wir sind eine sehr gastfreundschaftliche Familie, haben dann gleich gesagt, ja, natürlich, das freut uns. Und tatsächlich hat es uns gefreut, dass die Person kam. Für diejenigen, die bei der Perspektive dabei waren, bei der letzten Freizeit für junge Erwachsene, das war der Jürgen Mattia, also der Vater von Kevin, der den Büchertisch auch macht. Und der war noch nie bei uns zu Hause. Und er musste am nächsten Tag zum Flughafen gebracht werden. Habe ich gesagt, natürlich, er kann gern bei uns übernachten. Ich bringe ihn dann am nächsten Tag zum Flughafen. Das habe ich meiner Frau dann gesagt und meinen Kindern. Und alle haben sich gefreut auf die Ankunft von Onkel Jürgen, so nennen wir ihn. War noch nie bei uns, wir kennen ihn gut, schon seit Jahrzehnten. Aber jetzt dürfen es mal genießen, dass er bei uns ist. Was für ein Ereignis! Wir haben dann alles liegen und stehen lassen, die ganzen Stapel von Arbeit auf die Seite. Und meine Frau die Hausarbeit schnell irgendwo versteckt, damit man es nicht sieht. Und dann alles vorbereitet, dass der Onkel Jürgen sich wohlfühlt bei uns. Meine Frau hat ein Essen gemacht und wir haben schnell das Gästebett bezogen und dies und jenes. Und die Kinder haben sich auch gefreut. Oh, da kommt ein Gast. Und schließlich kam er dann. Ruid hat ihn, glaube ich, sogar zu uns gebracht. Und Rainer war das, okay? Der Bruder von der Salome. Und dann kam er zu uns nach Hause und hat dort Einzug gehalten. Und irgendwie war das ganze Haus erfüllt von diesem Gast. Die Kinder wollten viel von ihm wissen, haben ihm Fragen gestellt. Und er hat dann ein paar Dinge aus seinem Leben erzählt und uns auch ein paar geistliche Erkenntnisse weitergegeben, die er in der letzten Zeit bekommen hat. Hat ein bisschen erzählt von seiner Frau und von seiner Tätigkeit und so weiter. Wir haben einen Spaziergang gemacht, ihm die schönen Weinberge gezeigt bei uns. Und der ganze Tag ist völlig anders gelaufen, aber unser Haus war ein glückliches Haus. Die Kinder haben sich gefreut, meine Frau hat sich gefreut, ich habe mich gefreut. Wir haben diesen Gast bei uns. Und irgendwie alle Gespräche haben damit zu tun gehabt, mit diesem Gast, der jetzt dort bei uns war. Das Haus ist erfüllt und alle freuen sich. Und wie viel mehr freuen wir uns oder können wir glücklich sein, wenn der Herr Jesus Christus selbst in unserem Haus Wohnung nimmt, wenn er anwesend ist, wenn er bei uns ist, wenn wir unser Leben mit ihm gestalten. Und wisst ihr, hier haben wir von der Stiftshütte gelesen. Ich habe gesagt, das muss ein Moment gewesen sein, wo das Volk glücklich war, wo der Herr bei ihnen war. Aber diese Stiftshütte und später dann auch der Tempel, Stiftshütte war ja nur ein Vorläufer während der Wüstenwanderung zum Tempel, der dann permanent gebaut wurde, wo Gott auch sichtbar gewohnt hat. Dieser Tempel und die Stiftshütte, die sind eigentlich auch Bilder für was? Im Neuen Testament, in unserer Zeit, gibt es ja keine Stiftshütte mehr, gibt es auch keinen Tempel mehr, nur noch als Modell. In Israel, wenn man da in der Negev-Wüste in der Nähe von Eljat sich befindet, dann gibt es da so ein richtiges Modell von der Stiftshütte, von der Bibelschule Breckerfeld, das haben die da mal hingebaut. Aber sie hat keine Funktion mehr, da werden keine Opfer mehr gebracht, wie es damals als Vorschattung auf Jesus Christus gemacht wurde. Und was ist heute der Tempel? Nun, wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16 und auch in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19, dass der Tempel ein Bild ist für den Leib. Für uns. Was früher der Tempel war, wo Gott Wohnung genommen hat, noch vor der Zeit, wo Jesus Christus das vollkommene Opfer gebracht hat am Kreuz von Golgatha, das möchte Gott heute machen mit unserem Leib. Er möchte Wohnung nehmen in uns. Die Herrlichkeit des Herrn möchte in uns einziehen. Und wie geht das? Wie ist das möglich, dass Gott in uns wohnt? Nun, das geht durch den Heiligen Geist, durch die Hinwendung zu Jesus Christus, durch die Wiedergeburt. Wenn wir Jesus Christus annehmen, wenn wir ihn im Glauben annehmen, wenn wir ihn einlassen sozusagen, wenn wir Ja sagen zu ihm, zu seiner Erlösung, zu seinem Erlösungswerk im Glauben und um Sündenvergebung auch beten und bitten, dann kann er bei uns einziehen. Wir nennen das die Wiedergeburt. und durch den Heiligen Geist wohnt er in uns. Also die Herrlichkeit des Herrn, die damals sichtbar in der Stiftshütte oder auf der Stiftshütte durch die Wolke und durch die Feuersäule war, die kann in unserem Leben auch möglich sein. In dem Sinn ist das ein Bild letztendlich auch ein Stück weit für die Bekehrung. Die Frage ist, hast du schon diese Herrlichkeit des Herrn in dir? Wohnt Jesus Christus in deinem Herzen? Ist der Heilige Geist anwesend? Oder ist er nicht anwesend? Wohnt diese Herrlichkeit des Herrn nicht in dir? Dann kannst du auch nicht wirklich richtig glücklich sein und fröhlich sein, wenn du den Herrn noch nicht hast. Aber wir wollen uns ein bisschen Gedanken machen zu dem Thema glücklich sein. Was macht uns eigentlich nachhaltig glücklich? Das ist meine erste Frage. Und dann möchte ich weitergehen mit der Frage, ist der Zustand überhaupt möglich? Und drittens, was sind die Voraussetzungen dazu? Also erstens, was macht uns nachhaltig glücklich? Gehen wir mal zu der Eingangsfrage zurück, als wir dieses Bild gemalt haben. Was ist ein Zustand, wo wir sagen würden, also da sind wir dann wirklich richtig glücklich? Es gibt viele Szenarien, die wir uns vorstellen können. Ich habe es schon erwähnt. Und wenn man jetzt auf die Straße geht, in Lübeck beim Weihnachtsmarkt, bei diesem Getümmel von Menschen und dann mal mit einem Fragebogen rumgeht, was würde dich wirklich glücklich machen, dann würde man sehr viele Antworten bekommen. Und ich hoffe natürlich, dass hier die Antworten anders ausfallen als auf dem Weihnachtsmarkt in Lübeck. Aber viele Menschen würden sicher materielle Dinge in den Vordergrund stellen. Die würden sagen, ja, wenn ich endlich eine Arbeitsstelle bekomme, ich bin jetzt schon 2 Jahre arbeitslos, wenn ich endlich eine Arbeitsstelle bekomme, dann werde ich glücklich sein. Oder wenn ich endlich eine Arbeitsstelle bekomme, die mir gefällt, dann werde ich glücklich sein. Oder wenn ich endlich mehr Gehalt bekomme. Wenn ich ein größeres Haus hätte, wenn ich eine größere Garage hätte, wo ich alle meine Mercedes reinparken könnte, dann werde ich glücklich sein. Also wir Menschen, wir denken sehr oft diesseits bezogen. Und das ist immanent in unserer Gesellschaft durch das humanistische System. Humanismus bedeutet ja, auf den Menschen bezogen, auf das Diesseits bezogen. So denken und fühlen wir. Kevin hat bei der Perspektive Freizeit ein Beispiel genannt aus seiner Kindheit, aus seiner Jugendzeit. Er hat gesagt, früher wollte er gern so aussehen wie ein Cowboy. Und da hat er mal einen Katalog gehabt aus den USA, also er selber ist Amerikaner, seine Eltern auch, ist aber in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und dann hat er diesen Katalog angeschaut und hat all diese Cowboy-Kleidung gesehen und hatte gemeint, Mensch, wenn ich diese Cowboy-Stiefel habe, dann bin ich zwar noch kein Cowboy, aber zumindest sehe ich aus wie ein Cowboy und dann werde ich richtig glücklich sein, dann werde ich anerkannt sein und dann kann ich auftreten vor meinen Freunden. Das ist das Nonplusultra. Dann haben sie mal Heimaturlaub gemacht und er hat mit seinen Eltern über dieses Anliegen gesprochen, hatte auch schon viel gespart dafür und die Eltern haben zugestimmt, okay, bei dem Geschäft, wenn wir da hinkommen, und es war ein Versandhandel, also bei Gelegenheit kannst du dir das dann kaufen. So, dann kamen diese Schuhe und er hat sie ausgepackt und hat gedacht, ach, jetzt bin ich glücklich. Er hat die Schuhe angezogen, ist da stolz umhergelaufen und dieses glückliche Gefühl, das hielt dann 2-3 Tage an und nach dem 3. Tag hat er gedacht, Mensch, da in dem Katalog war da nicht noch ein anderer Gegenstand. Da hat er den nochmal aufgemacht. Ach, da ist ja noch dieser Gürtel, dieser Cowboy-Gürtel. Das bräuchte ich eigentlich auch noch. Wenn ich den noch habe, dann werde ich glücklich sein. Hat er seinen Eltern wieder vorgestellt. Und die Eltern haben gesagt, okay, gut, wenn wir genug Geld haben, wenn du wieder ein bisschen gespart hast, dann kannst du dir auch den Gürtel noch dazu kaufen. So 2-3 Monate später hat er den Gürtel bekommen. Und wieder das gleiche Spiel. Hat es ausgepackt, angezogen, vor den Spiegel gelaufen. Jetzt bin ich richtig glücklich. Es hat auch wieder nur 2-3 Tage angehalten. Da hat er gedacht, Mensch, ich muss mal wieder im Katalog gucken. Da war doch noch dieses Hemd, dieses Cowboy-Hemd. Ja, und so ging es weiter und weiter. Und irgendwann hat er gemerkt, also ich werde nie richtig glücklich, wenn ich nur auf das Materielle, auf die Sachen fixiert bin. Wir leben in einer Welt, die auf das Materielle fixiert ist. Und der Herr Jesus gibt uns dieses Beispiel von dem reichen Kornbauer, der auch nur auf das Materielle fixiert war, der gesagt hat, ich werde die Scheunen abreißen und noch größere bauen und noch mehr sammeln, damit ich irgendwann in Rente gehen kann und sagen kann zu meiner Seele, ha, du hast ja alles, jetzt mach dir ein gutes Leben. In derselben Nacht wurde sein Leben gefordert und Gott musste zu ihm sagen, du Narr, du hast dich nur auf diese irdischen Sachen fixiert. Du hast keine Gedanken verschwendet an die Ewigkeit und an mich. Und ich werde die Seele von dir fordern. An einer anderen Stelle sagt der Herr Jesus, was hilfe es dem Menschen, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, wenn er alles hätte, allen Besitz auf dieser Welt und nehme doch Schaden an seiner Seele. Und das macht uns letztendlich nicht glücklich. Und wir bekommen ja immer wieder auch Beispiele aus der Prominenz von Leuten, die viel Geld haben, die es geschafft haben, Ruhm und Ansehen zu erwerben. Aber das macht sie nicht glücklich. Ich erinnere zum Beispiel an den Torwart Enke, der letztes Jahr dann sich vor den Zug geworfen hat, obwohl er Nationalspieler war und wahrscheinlich zur WM hätte mitkommen dürfen. Aber das hat ihn letztendlich nicht glücklich gemacht. Da war eine Leere in seinem Innern, in seiner Seele. Dann sagst du vielleicht, ja, okay, gut, also das verstehe ich mit dem Materiellen, das wird mich nicht richtig glücklich machen. Aber wenn ich mit diesem oder jenem Menschen zusammen wäre, ja, dann bin ich glücklich. Also wenn dieses junge Mädchen, wenn ich die heiraten darf, ah, das wäre was. Dann könnte ich ein glückliches Leben führen. Oder dieser junge Mann, wenn der mich endlich mal fragt, dann wird alles anders. Oder dieser Prediger, ah, wenn ich in der Gemeinde sein könnte und diese Predigten hören könnte, dann wäre ich ein glücklicher Mensch. Oder dieser Arbeitgeber, ah, wenn ich in seiner Firma arbeiten könnte und diesen tollen Arbeitgeber hätte, der mir so viele Leistungen dann geben würde und mich fördern würde und bis zum Generaldirektor aufsteigen lassen würde, dann wäre ich wirklich glücklich. Oder wenn ich diesen Lehrer hätte. Ach, unsere Lehrerin, die ist so streng und so gemein und gibt uns immer fiese Hausaufgaben auf. Aber wenn ich den anderen Lehrer hätte, dann hätte ich lauter Einsen im Zeugnis. Seht ihr, und dann sind wir auf Menschen fixiert. Aber wir werden schnell merken, Menschen werden uns enttäuschen. Und wenn es die gottesfürchtigsten Menschen sind, die besten Prediger und die schönsten Ehemänner und Ehefrauen, werden uns irgendwann enttäuschen, wenn wir nur am Menschen hängen, nur auf den Menschen fixiert sind. Das wird uns nicht wahrhaftig, nachhaltig glücklich machen. Im Psalm 16 lesen wir einen Psalm von David. Und er war ja oft in Not und in schwierigen Zeiten, aber auf der anderen Seite, als König hat er ja auch wirklich alles gehabt. Er hatte allen Besitz, alle Materie, die man sich vorstellen könnte, hat Diener, Sklaven und so weiter. Dann sagt er hier in Vers 11 von Psalm 16, ein bekannter Vers, ja, wo wird man glücklich? Wo kann man das Leben richtig genießen? Dann sagt er, du, sprich zu Gott, ist ein Gebet, du tust mir kund den Weg zum Leben. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Dann steht hier ein Doppelpunkt und ein Rezept, wie man zu diesem Leben kommt, diesem nachhaltigen Leben, wo man sich freut und glücklich ist und nicht enttäuscht wird. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Vor dir, wenn ich Gemeinschaft mit dir habe, wenn ich mit dir, wenn du mit mir durch dieses Leben hindurchgehst, dann werde ich wirklich Freude haben. Da ist Freude die Fülle. Und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Nicht nur eine temporäre Freude, wie sie uns ja manchmal versprochen wird von der Welt und wie sie vielleicht auch ein Stück weit da ist. Durch verschiedenste Drogen oder andere Dinge hat man ja ein Stück weit kurze Freuden des Lebens, aber hinterher kommt dann der Kater oder man will immer mehr haben und man sickert dann in so eine Abhängigkeit hinein. Man merkt, das ist nicht Freude, die lang andauert, die für die Ewigkeit gedacht ist. Aber vor dir, vor Gott, Da ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Und der David, der hat es nicht nur gesagt in prosperierenden Zeiten, also in Zeiten, wo es ihm gut ging, wo er viel hatte, viel zu essen und zu trinken etc., Schätze und Reichtum, sondern genau diese Dinge hat er auch gesagt, als er verfolgt wurde, als die Feinde hinter ihm waren. Und da sagt er, eins hätte ich gerne, nur eines, dass ich bei dir in deinem Hause bin, das hätte ich gern. Es ging nicht darum, dass die Feinde weg waren, dass er allen Problemen entledigt sein würde, sondern in der Gemeinschaft mit dem Herrn, da ist Freude, da ist die Fülle zu finden. Also wirklich glücklich wird man nicht von materiellen Dingen, auch nicht von Menschen, auch nicht von Ansehen oder verschiedenen anderen irdischen Dingen, sondern allein in der Beziehung zu Gott, der Beziehung zum Herrn Jesus Christus, kann man wirklich glücklich sein. Ich habe da hinten diesen Zettel gefunden mit dem Herz drauf und habe ich drauf geguckt. Ah, das ist genau das Lied, was mir gerade durch den Kopf ging, als ich da hinten war. Ich bin überrascht. In dem Lied heißt es, glücklich sein heißt was? Den Herrn zu kennen. Lebend als Christ, wie wir uns nennen. Christus in Wort und Tat bekennen. Glücklich sein nur im Herrn. Welch Freud ist mein, Zufriedenheit selbst im Schmerz, also selbst in schwierigen Zeiten des Lebens, in Krankheitszeit, in finanziellen Nöten oder wenn man auch in der Familie oder Verwandtschaft Schwierigkeiten hat, selbst da kann ich glücklich sein. Hier mein Geheimnis, lass Jesus in dein Herz. Glücklich sein heißt, mir ist vergeben, stehe nun ganz im neuen Leben, droben ist mir ein Heim gegeben. Glücklich sein nur im Herrn. Das ist ein ganz, ganz wertvolles und wichtiges Lied. Alle Kinder sollten das eigentlich auch und alle Erwachsenen auswendig können. Jetzt komme ich zur zweiten Frage. Ist dieser Zustand, glücklich sein nur im Herrn, haben wir gesagt, überhaupt möglich? Ist das überhaupt erreichbar? Wisst ihr, das ist nicht eine banale Frage. Weil es viele Menschen in Deutschland gibt, die glauben, dass dieser Zustand letztendlich nie möglich ist, nie erreichbar ist. Beispielsweise die Anhänger der fernöstlichen Religionen, die glauben in der Regel, dass sie in diesem Leben den ultimativ glücklichen Zustand nie wirklich richtig erreichen werden. Sie versuchen ihr ganzes Leben lang, jahrelang durch Meditation, durch Yoga, durch irgendwelche Kurse, durch Reisen glücklich zu werden. Einen Zustand zu erstreben, wo sie frei sind, wo sie ungebunden sind, keine Lasten mehr haben. Und sie werden es nie erreichen. Sie erreichen diesen Zustand in diesem Leben nicht. Sie müssen darauf hoffen, dass sie irgendwie dann wieder auferstehen und durch Reinkarnation ein neues Leben bekommen und sich dann immer weiter hocharbeiten, bis sie vielleicht mal in 1000, 2000 Jahren oder noch länger in einem Zustand sind, wo sie dann wirklich befreit sind. Wenn nicht ein Rückschritt dazwischen kommt und dass sie plötzlich mal wieder eine Ameise werden, ja, und dann wieder von vorne anfangen müssen oder ein Stein. Oder Scientology, die Sekte Scientology ist bestimmt ein Begriff, ist weit verbreitet, viel weiter als man denkt, auch in unserer Region. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der da ein bisschen Einblicke hatte. Ich war erschrocken, wie viele Menschen auch dieser Religion nacheifern, wo man viel Geld bezahlen muss, teure Kurse kaufen muss, Tausende von Euro. Ich habe von Fällen gehört, da haben Leute 20.000, 30.000 Euro ausgegeben für solche Kurse, wo sie dann Bewusstseinsveränderungen irgendwie versuchen zu bekommen und in neue Stadien gelangen. Oder als Einsiedler leben. Ich habe vor kurzem mal eine Klassenfahrt gemacht, da habe ich einige Jahre neben meinem Studium noch in einer christlichen Schule in Heidelberg unterrichtet. Und einmal haben wir eine Klassenfahrt nach Südfrankreich gemacht und sind in so ein verlassenes Dorf gekommen. Und da waren lauter alte Häuser, war ganz interessant. Aber irgendwo dann so zwischen den Häusern waren Einsiedler. Die haben sich da zurückgezogen. Dann haben wir mit ihnen gesprochen. Die haben gesagt, ja, wir versuchen hier die ganze Welt hinter uns zu lassen, uns nicht mehr zu verheddern in irgendwelche menschlichen Aktivitäten und nur irgendwie versuchen, Erfüllung zu bekommen. Wir haben es noch nicht erreicht, aber wenn wir so einige Jahre hier wohnen, dann irgendwann werden wir wahrscheinlich in diesen Zustand kommen. Ganz interessant, als Paulus in Athen war und auf dem Marktplatz umherlief, da sah er alle möglichen Götter von verschiedensten Religionen. Die griechische Kultur war ja so eine synkretistische Religion. Die haben alles Mögliche so mit einbezogen in den Götterkult. Und da sagt er eine interessante Aussage. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit aufschlagen in Apostelgeschichte 17, in den Versen 27 und folgende. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Also die haben alle möglichen Götter gehabt, und für denjenigen, der vielleicht noch einen anderen Gott gehabt hat, dem haben sie auch noch einen Gott hingestellt, dem unbekannten Gott. So, den kann er auch noch anbeten. Und dann sagt der Paulus: Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Oder in anderen Worten, nun verkündige ich euch, nachdem ihr euch sehnt. Den Gott, den ihr noch nicht kennt, aber den ihr wahrscheinlich gerne hättet. Und dann sagt der Gott, das ist der, der die Welt gemacht hat, der Schöpfer, hat alles gemacht, was in der Welt ist, der Herr des Himmels und der Erde. Und er wohnt gar nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Wir haben gesagt, im Neuen Testament, das ist Stiftshütte, und der Tempel im Alten Testament ist ein Bild für den Leib, auch für die Gemeinde. Steht auch in Epheser 2, Vers 19 bis 22, dass der Tempel auch ein Bild ist für den Leib der Gemeinde. Also Gott wohnt nicht in so einem menschengemachten Tempel, sondern er wohnt in den Gläubigen drin, in den Christen, in denen, die Jesus Christus angenommen haben. Da wohnt der Herr drin. Also er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Jetzt springen wir zu Vers 27. Gott hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht. Also er erzählt ein bisschen von der Geschichte der Welt. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Vers 27, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, jetzt kommt die Aussage, die so markant ist hier in diesem Text. Er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. In anderen Worten, Paulus sagt hier, ihr braucht gar nicht groß zu suchen. Ihr braucht gar nicht in die Welt hinauszugehen und alle möglichen Religionen auszuprobieren. Gott ist direkt hier und jetzt da. Und wenn wir ihn annehmen, wenn wir Jesus Christus, sein Erlösungsangebot, uns zu eigen machen, da können wir jetzt mit Gott leben, da können wir Frieden haben im Herzen und diese Gemeinschaft mit Gott genießen. Und dann ist der Advent, den wir ja jetzt in dieser Weihnachtszeit feiern, auch konkret in unserem Leben spürbar und sichtbar geworden. Also, es ist nicht so, dass wir uns irgendwie zu Gott hocharbeiten müssen und jahrelang brauchen, bis wir irgendwie den glücklichen Zustand erreichen. Ich habe mal ein Traktat gesehen, da waren verschiedene Religionen aufgelistet und dann schließlich das, was Gott gemacht hat. Und bei den verschiedenen Religionen war es immer so, die Menschen haben eine Leiter genommen und wollten Gott erreichen. Aber die Leiter war immer zu kurz. Also beim Islam ist es ja auch eine Religion der Werke. Man muss nach Mekka fahren und man muss dies machen und jenes und Almosen geben und fünfmal am Tag beten. So weiter, dann weiß am Ende des Lebens doch nicht, ob Allah einen annimmt oder nicht annimmt. So, also das ist eine Werksreligion. Man versucht, sich irgendwie den Weg nach oben zu arbeiten. Aber auch unsere deutschen, in Anführungszeichen, Religionen, in der katholischen Kirche, aber auch in der evangelischen Kirche, versucht man durch Werke, durch die Taufe, durch Kirchenzugehörigkeit, durch Sakramente und so weiter, seinen Weg zu Gott sich zu erschließen, aber die Leiter ist zu kurz. Wir können Gott nicht erreichen. So waren da verschiedene Religionen aufgelistet und dann kam das, was Gott gemacht hat, da kam nicht die Leiter von unten nach oben, sondern die Leiter kam von oben nach unten. Gott ist uns entgegengelaufen. Er hat seinen Sohn in die Welt hineingeschickt. Und er ist wie der Hirte, der nach dem verlorenen Schaf gesucht hat, auf der Suche nach jedem Einzelnen von uns, nach dir und nach mir. Und er sagt uns, ich habe alles getan, alles ist vorbereitet, die Erlösung ist vollbracht. Nimm mich einfach auf im Glauben Und dann kannst du diese Herrlichkeit des Herrn jetzt in deinem Leben genießen. Du kannst mit dem Herrn durch dieses Leben hindurchgehen. Selbst wenn du in den größten Schwierigkeiten steckst, wenn auch finanzielle Nöte da sind. Aber glücklich sein, Friede und Freude haben, das ist jetzt möglich. Also die zweite Frage ist zu bejahen, ist dieser Zustand überhaupt möglich? Ja, in Jesus Christus ist er jetzt und heute möglich. Jetzt kommen wir zur dritten Frage. Also wir haben gesehen, was bedeutet glücklich sein? Wir sehen Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist das, was erstrebenswert ist, nicht nur auf das Diesseits bezogen, sondern auch auf die Ewigkeit schauen. Ist dieser Zustand überhaupt möglich? Ja, Gott hat alles gemacht, hat alles angeboten. Er hat seinen Sohn geschickt, das Erlösungswerk ist da. Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Seine Liebe ist da. Er ist wie der Vater, der den verlorenen Sohn mit ausgestreckten Händen und Armen erwartet. Und wir können einfach nur Ja sagen zu diesem Angebot. Jetzt kommen wir zur dritten und letzten Frage. Was sind die Voraussetzungen? Was sind die Voraussetzungen? Gehen wir mal zurück zu unserem Eingangstext in 2. Mose Kapitel 40. Und jetzt stelle ich euch eine Frage und mal sehen, wer von euch gut in Grammatik ist. Okay, also die Frage heißt, was ist eine Konjunktion? Gemurmel, Geflüster. Okay, das sind jetzt Beispiele, aber keine Definition. Bitte? Sehr gut, ein Bindewort. Und was wird denn da verbunden? Okay, zwei Satzteile, also zum Beispiel ein Hauptsatz und ein Nebensatz. Müssen es unbedingt Satzteile sein bei einer Konjunktion? Ja, man könnte sagen, auch Gedanken. Ne? Also Gedankengänge können auch durch Konjunktionen verbunden sein. Es muss nicht immer per se ein Satz sein. Also Konjunktionen sind Bindewörter. Jetzt kommt die zweite Frage. Jetzt wisst ihr alle, was Konjunktionen sind. Schaut bitte in Vers 34, wo sind Konjunktionen in diesem Vers? Ich warte auf Antwort. Wo gibt es da Konjunktionen? Wer getraut sich, was Falsches zu sagen? Ja, Konjunktionen können am Anfang stehen und hier steht auch eine Konjunktion am Anfang, sehr gut. Also eine ist und bei mir in der Übersetzung, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit, also verbindet den zweiten Bestandteil, den Nebensatz mit dem vorne dran. Aber die andere Konjunktion, die hier drin ist, ist gleich am Anfang, da ist auch eine Konjunktion. Also und, oder, da, weil, das sind alles so Konjunktionen. Da! Und wisst ihr, der Heilige Geist hat den Schreibern der Bibel die Worte eingegeben. Und ich bin der festen Überzeugung, das lesen wir in 2. Timotheus 3,16, also eingehaucht, Gottes Wort ist eingehaucht. Ich bin der festen Überzeugung, dass selbst kleine Worte wichtig sind und auch so eine Konjunktion hat uns etwas zu sagen. Warum steht hier da? Warum fängt der Satz mit einer Konjunktion an? Nun, diese Konjunktion da verbindet die Gedanken, die vorher geschrieben sind, mit dem, was jetzt nachfolgend kommt. Also, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte. Das bedeutet, es kam nicht plötzlich von ungefähr, einfach so, die Wolke kam aus dem Nichts heraus, ohne große Vorgeschichte. Gott wohnte jetzt halt mal unter den Menschen. Nein, es gab eine Vorgeschichte dazu. Und was ist die Vorgeschichte? Die Vorgeschichte, die lesen wir in Kapitel 35, Vers 4 bis Kapitel 40, Vers 34. Das ist die Vorgeschichte. Das ist der Gedanke, der vor der Konjunktion kommt. Und diese ganze Vorgeschichte wird dann verbunden mit der Konjunktion und mit dem, was hinterher kommt. Was meine ich damit? Gehen wir mal zu Kapitel 35, Vers 4. Da fängt also der ganze Gedankengang an, der dann verbunden wird mit der Ankunft, mit dem Advent des Herrn. Was steht da? Und Mose sprach zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, dies ist's, was der Herr geboten hat. Erhebt von eurem ganzen, von eurem Besitz eine Opfergabe für den Herrn, sodass ein jeder die Opfergabe für den Herrn freiwillig bringe. Gold, Silber, Kupfer, blauen und roten Purpur und so weiter und so fort. In anderen Worten, Gott wollte, dass das Volk Israel beteiligt ist an dem Bau der Stiftshütte. Er hätte ja auch seine Engel schicken können, hätte er machen können. Gott ist allmächtig, hat die ganze Welt geschaffen. Er hätte jetzt auch seine Engel schicken können und sagen können, okay, jetzt baut mal da die Stiftshütte auf. Könnte ja auch seine Engel schicken, Ruhit und die Rutsche uns abbauen und zum Camp Impact transportieren lassen. Wäre doch alles viel einfacher, oder? Aber nein, Gott gebraucht dich und mich und viele andere, auch der Ivan hat sich beteiligt am Samstag, um am Werk des Herrn beteiligt zu sein. Und auch hier, die Stiftshütte sollte gebaut werden, in die dann die Herrlichkeit Gottes einziehen sollte. Und Gott wollte das Volk Israel beteiligen am Bau der Stiftshütte. Wie geht's weiter? Vers 20. Da ging die ganze Gemeinde der Israeliten von Mose weg. Ach, so viel Aufwand. Ach, wir machen lieber unsere eigene Sache. Ach, wir haben jetzt keine Zeit und vollen Terminkalender. Vielleicht nächstes Jahr können wir mal gucken, ob wir diese Sachen aufbringen. Oh, es ist so teuer und so kostbar. Nee, also jetzt im Moment haben wir nicht die finanziellen Möglichkeiten, um das alles bereitzustellen. Ist das die Reaktion? Nein. Genau das Gegenteil. Und alle, die es gern und freiwillig gaben, kamen und brachten dem Herrn die Opfergabe zur Errichtung der Stiftshütte und für allen Dienst darin und für die heiligen Kleider. Es brachten aber Männer und Frauen freiwillig Spangen, Ohrringe, Ringe und Geschmeide, allerlei goldenes Gerät. An jeder das Gold, das er zur Gabe für den Herrn bestimmt hat. Wir lesen dann weiter, Vers 29, so brachten die Israeliten Männer und Frauen, die ihr Herz dazu trieb, freiwillige Gaben zu allem Werk, das der Herr durch Mose geboten hatte. Und in Kapitel 36, Vers 6 steht, da gebot Mose, dass man durchs Lager rufen ließe, niemand, weder Mann noch Frau, soll hinfort noch etwas bringen als Opfergabe für das Heiligtum. Sie brachten zu viel, sie waren im Überschwang. In anderen Worten, sie nahmen das wichtig, was der Herr ihnen aufgetragen hatte. Das war ihnen kostbar. Sie hatten eine Liebe zum Herrn. Sie wollten das tun, was Gott von ihnen aufs Herz gab. Sie setzten ihn an erste Stelle. Und es ging sogar so weit, dass die Frauen in Kapitel 38, Vers 8 ihre Spiegel brachten, damit die Spiegel dann gegossen werden konnten und aus dem Kupfer ein Becken gebaut werden konnte. Ist das nicht wunderbar? Also ich weiß, dass Frauen gerne Spiegel haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist in der Gemeinde, aber bei mir zu Hause, meine Frau, bei der ist es so, also die hat schon gern viele Spiegel im Haus. Es ist mir manchmal ein bisschen zu viel Spiegelei, Wortspiel. Aber die Frauen hier, die haben gesagt, also die Spiegel, das ist nicht so wichtig, dass wir uns da selber schön machen können. Wichtiger ist, dass das Kupfer verwendet werden kann für die Stiftshütte, für den Herrn. Also sie stellten sich selbst zurück. Den Herrn an erste Stelle und sein Werk an erste Stelle. Seinen Auftrag zu erfüllen, ihm gehorsam zu sein, ihn zufriedenzustellen. Das war ein Zeichen der Liebe. Das war ihnen wichtiger als ihr persönlicher Profit und ihr Ansehen, ihre Ehre. Gehen wir weiter, Kapitel 39. Und Mose sah das ganze Werk an, also da waren dann extra Leute, die besonders begabt waren, die haben den Bau vorgenommen und beaufsichtigt. Und siehe, sie hatten es gemacht, wie der Herr geboten hatte. Und er segnete sie. Ist das nicht wunderbar? Der Herr segnete sie. Das Volk hat sich beteiligt. Sie haben es gemacht, wie der Herr es wollte, nicht in ihrer eigenen Fasson. Ist ja heute gang und gäbe, dass jeder sich so seine eigene Erlösung irgendwie zusammenschustern will, die Bibel zerschnippelt und die Passagen rausholt, die ihm passen, das, was nicht passt, das wird über Bord geworfen. Jeder macht so seine eigene Religion. Das ist ja auch in der modernen Theologie. Also man kann die Bibel lesen, das, was zu einem spricht, ja, das ist von Gott. Und was zu einem nicht spricht, naja, das musst du halt ignorieren. Nein. Sie machten es so, wie Gott es von ihnen wollte. Und er segnete sie. Ist es nicht wunderbar, wenn eure Ältesten zu euch hoffentlich mal ab und zu sprechen und sagen, also das habt ihr wirklich gut gemacht. Da war der Arbeitseinsatz oder da haben wir irgendwie einen Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt gehabt oder mit dem Chor gesungen. Ihr habt euch eingebracht. Gott segne euch, ihr habt es gut gemacht. Wunderschön, wunderbare Situation. Dann in Kapitel 40. Und Mose tat alles, wie ihm der Herr geboten hatte. Vers 16. Vers 19. Sie taten alles, wie der Herr ihm geboten hatte. Vers 21. Wie ihm der Herr geboten hatte. Vers 27. Machten da ein Räucherwerk. Wie ihm der Herr geboten hatte. Vers 29. Sie brachten Brandopfer und Speisopfer, wie ihm der Herr geboten hatte. Vers 32. Denn sie müssen sich waschen, wenn sie in die Stiftshütte gehen oder hinzutreten zum Altar, wie der Herr es Mose geboten hatte. Und er richtete den Vorhof auf, rings um die Wohnung und um den Altar, und hängte die Decke in das Tor des Vorhofs. Also vollendete Mose das ganze Werk. Und jetzt kommt die Konjunktion. Da! Jetzt wird dieser ganze Gedanke verbunden. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Der Herr kam, weil das Volk Ja gesagt hat zu ihm, weil sie ihm aus lauter Liebe ihre besten Sachen gegeben haben, ihr Herz geöffnet haben, ihn an erste Stelle gestellt haben in ihrem Leben. Und jetzt kommt die Brücke zum Advent für uns, für mich und dich persönlich. Wir können auch dieses Erlebnis haben. Wir können auch in diesem Leben jetzt schon glücklich sein und fröhlich sein und mit dem Herrn Jesus Christus gehen. Die Voraussetzung ist ganz einfach, dass wir Ja sagen zu der Erlösung, die er angeboten hat. Dass wir aus lauter Liebe ihm unser Bestes geben, unser Herz, dass wir ihm unser Herz ausliefern, dass wir sagen, jawohl, du sollst auf der ersten Stelle sein, dich möchte ich auf dem Thron meines Herzens haben, du sollst regieren. Ich sage Nein zu allem, was mich auf dieser Welt irgendwie ablenken könnte. Ich möchte nicht anderen Göttern dienen, nicht dem Gott des Reichtums, nicht dem Gott der Ehre, nicht dem Gott von Freundschaft oder dies und jenem, sondern du sollst den ersten Platz einnehmen. Und dann kann die Herrlichkeit des Herrn auch in deinem Leben einziehen. Und wenn du vielleicht schon gläubig bist, wenn du den Herrn Jesus angenommen hast und du irgendwie unglücklich geworden bist in deinem Leben, das kann ja passieren, irgendwas ist dazwischen gekommen. Und stört diese süße, diese wunderbare Gemeinschaft, die wir eigentlich mit Gott haben sollten. Ist die Frage, was ist da reingekommen? Irgendetwas muss da reingekommen sein, was den Platz von Gott verdrängt hat in meinem Leben. Und da solltest du vielleicht heute die Entscheidung treffen und sagen, jawohl, ich will diese Adventszeit auch dazu nutzen, um mein Leben in Ordnung zu bringen und zu sagen, jawohl, in allen Dingen, in allen Lebensbereichen möchte ich mich von dir, Herr, leiten lassen, so wie der Herr das Volk Israel geführt hat. Und dann, wenn die Wolke aufstieg, dann ging auch das Volk, wenn sie sich setzte, dann hielt das Volk auch an. Und so sollte unser Leben sein und dann können wir nachhaltig und wirklich glücklich sein. So, nochmal zurück zu dem Bild, das am Anfang gemalt werden sollte vor euren Augen. Was steht denn da drauf? Ihr könnt vielleicht viele erstrebenswerte Situationen, auch das mit der Familie, wenn alle sich bekehren, das sind ja wirklich auch Dinge, für die wir beten können, aber auch darüber hinaus können wir jetzt und heute auch schon glücklich sein, egal in welcher Situation wir uns befinden, wenn wir im Reinen leben, wenn wir Sünde bekannt haben. Wenn Herr Jesus Christus auf unserem Herzensthron wohnt, können wir das auch jetzt schon haben. Wir wollen noch beten zum Schluss. Ihr könnt aufstehen dazu. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du auch durch dein Wort immer wieder zu uns sprichst, dass du uns aufmerksam machst auf die wichtigen Dinge in unserem Leben, auf die Prioritäten, die wir setzen sollten. Ja, und du siehst einen jeden von uns, ja, ob wir es wirklich ernst mit dir meinen, ob wir diese Freude auch haben und ausstrahlen, ob du in unserem Leben regierst. Ja, und wenn Menschen heute unter uns sind, die noch keine Wiedergeburt erlebt haben, wo der Heilige Geist noch nicht Einzug gehalten hat, ja, dann kannst du doch diesen Tag nicht verstreichen lassen, dass diese Personen sich auch aufmachen und Ja sagen, so wie das Volk Israel damals, dass du auf die erste Stelle kommst in ihrem Leben. Ja, und wenn wir in irgendeiner Weise unglücklich sind in unserem Leben, ja, weil irgendwelche anderen Sachen Einzug gehalten haben, uns wichtiger sind als du, da kannst du uns helfen, dass wir die richtige Perspektive bekommen, dass wir auf dich sehen, dein Erlösungswerk, auf Jesus Christus schauen, ja, und dass wir da wirklich ganze Sache machen mit dir. Vielleicht ist auch Sünde irgendwo eingetreten in unserem Leben, dass wir da um Vergebung bitten und auch ein neues Leben sozusagen anfangen mit dir in dem einen oder anderen Bereich. Hilf du dazu. Wir danken dir für dein Wort. Amen.
Bruder Malte, ne? Wir danken dir für dein Wort. Das war, ich denke, sehr plastisch, deutlich und durchsichtig, gut zu verstehen. Und ich denke, das ist für uns alle der große Ermutigung, wirklich unsere Ziele vielleicht auch nochmal und unsere Hoffnungen zu überdenken und zu sehen, ob es nicht vielleicht doch das schönste Ziel und die schönste Hoffnung ist, zu sagen, ja, ich bin dann wirklich glücklich, wenn ich dieser Gegenwart Gottes voll gegenwärtig bin. Wenn ich weiß, ja, der Herr hat wirklich in meinem Herzen Wohnung genommen und ich darf das jetzt genießen, dass Gott hier ist. Und selbst wenn alles schief läuft und alles vielleicht krumm ist um mich herum, aber ich darf Gott vertrauen, dass dieser Tag heute in seiner Hand ist und dass er mich durchführt. Und das ist ja vielleicht auch wirklich das Schönste, wenn wir dieses auch immer wieder anstreben, dass wir nicht rausfallen aus diesem Frieden. Irgendwo heißt es in der Schrift, und ich meine mehr als einmal, suche den Frieden und jage ihm nach. Irgendwo steht es in der Mitte vom Hebräerbrief, meine ich. Aber es ist auch ein Zitat aus dem Alten Testament. Und diesen Frieden, den wollen wir auch beständig haben. Und du hast uns das so schön deutlich gemacht, dass es ja auch was sein kann, weswegen wir vielleicht von da weggekommen sind. Wir hatten das vielleicht schon mal, haben uns bekehrt, haben unsere Sünden dem Herrn gebracht und hatten endlich Frieden. Also mir ging es auch damals so, wirklich, das war ein unheimliches Glück, als ich wusste, jetzt weiß ich, der Herr hat mir vergeben und nicht ich mehr muss diese Leistung vollbringen, sondern er hat es getan. Und ich musste eben dran denken, dass du ganz am Anfang vom Impactivo erzählt hast und von der davon eurer Versteigerung. Und dass ihr sagt, ihr brauchtet überhaupt nichts machen. Und das wäre alles umsonst, eure ganze Planung, was ihr alles vorgenommen hattet, wie ihr jetzt da ersteigern wolltet. Und Gott hat für euch gestritten und hat es gemacht. Und da musste ich auch an Josua denken, wo es heißt, Josua hatte große Feinde um sich herum und Josua betet und Gott sagt, ihr sollt nur loben und danken. Und ihr sollt da extra welche abstellen mit Trompeten und so und die sollen danken. Und da heißt es, und in dem Moment, als sie begannen mit Loben und Danken, da stellte Gott einen Hinterhalt und half dann, dass die sich alle gegenseitig umgebracht haben, die Feinde. Und Israel brauchte nicht kämpfen. Und genau dazu möchte ich einen Vers vielleicht noch dann bringen. Jetzt nehme ich, was dann den Tempel angeht, oder wir haben es ja von der Stiftshütte gehört, sie hatten alles bereitet, so wie Gott es gesagt hat. Und als sie alles fertig hatten und als es wirklich alles so war, da kam die Herrlichkeit Gottes und erfüllte das Haus. Und als der Tempel gebaut wurde von Salomo, der vielleicht nicht ganz so nach den Vorgaben Gottes war, wie die Vorgaben der Stiftshütte und wie sie erfüllt wurden, da heißt es im 2. Chroniker, Kapitel 5, 11 bis 14, da heißt es, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen herausgingen. Denn alle Priester, die sich vorfanden, hatten sich geheiligt, ohne die Abteilungen zu beobachten. Und als die Leviten, die Sänger, sie alle, nämlich Asaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und ihre Brüder in Byssus gekleidet, mit Zimbeln und mit Harfen und Lauten auf der Ostseite des Altars standen und mit ihnen an 120 Priester, die mit Trompeten schmetterten, Es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme ertönen zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen, Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und mit Musikinstrumenten und mit dem Lobe des Herrn, weil er gütig ist, weil seine Güte ewiglich währt, Doppelpunkt, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt und die Priester vermochten wegen der Wolke nicht dazustehen, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was uns vielleicht so zurückbringen kann zu diesem Punkt. Sie fangen hier an und als sie erkennen, das ist Gottes Werk und er hat das gemacht und ihm gebührt die Ehre und er hat alle Herrlichkeit und nicht ich muss streiten, sondern er will für uns streiten. Da kam die Herrlichkeit und erfüllte das Haus. Sie hatten zwar gearbeitet und gekämpft und gemacht, und aber das ist etwas, was wir auch tun können. Wie die Priester hier auch, wir können mit einer Stimme Gott loben und preisen, ihm die Ehre geben dafür, dass er uns erlöst hat, er alles getan hat, um unsere Schuld zu sühnen und dass wir Frieden haben dürfen, nicht weil wir es geschafft haben, endlich ein toller Christ zu sein oder ein guter Christ, sondern weil er es geschafft hat, das aus uns zu machen. Denn der gute Christ ist nicht der, der alles richtig macht, sondern der Jesus im Herzen hat und der Frieden hat. Und das wäre doch jetzt schön, wenn wir das jetzt auch hinkriegen, mit einer Stimme Gott zu loben und zu preisen. Ich habe geguckt, das Lied, was unsere Karin da ausgelegt hat, liegt leider nicht im Buch drin.